Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei.
Hey Leute, Kevin hier. So beim DUSD, dem Stablecoin der DeFi-Chain, haben wir die letzten zwei Monate, ich würde mal sagen, eine ziemliche Achterbahn erlebt. Und zwar, wenn wir uns mal hier das Chart anschauen von den letzten zwei Monaten. Ja, also muss ich schon fast grinsen, wenn ich das selbst ausspreche, aber der DUSD war wahrscheinlich rein faktisch im Vergleich zu manchen Altcoins sogar noch volatiler, was ja eigentlich bei einem Stablecoin nicht passieren sollte. Aber wie dem auch sei, mittlerweile gab es verschiedene Updates, um ihn entsprechend zu stabilisieren. Und er ist auch mittlerweile, ich sag mal, relativ stabil. Zwar nicht stabil bei einem Dollar, aber zumindest relativ stabil, dass er zumindest mal über einem Dollar drüber ist und jetzt nicht mehr auf die, dass ich 50 Cent oder sonst was runterkrachen kann oder nicht mehr so leicht runterkrachen kann, wie jetzt beispielsweise in den letzten paar Wochen. Und genau aus dem Grund dachte ich mir, okay, vielleicht wird es mal wieder Zeit, dass wir uns die Tokenomics von dem neuen DUSD mit den neuen Updates uns ein bisschen genauer anschauen, damit du einfach verstehst, wie der jetzt genau reguliert wird, wie DUSD erschaffen werden, wie sie wieder geburnt werden, wie der Preis einfach konstant bei einem Dollar bleiben soll. Lass uns zunächst mal anschauen, wie denn genau DUSD erzeugt werden. Und zwar gibt es aktuell drei verschiedene Wege, wie man DUSD erzeugen kann. Es gibt einen Weg, wie man gedeckte DUSD erzeugen kann und zwei Wege, wie man ungedeckte DUSD erzeugen kann. Lass uns zunächst mal den gedeckten Weg anschauen und das ist wahrscheinlich auch der Weg, den ich vermute mal die allermeisten in meiner Community schon kennen, und zwar der Weg über Vaults. Vaults ist im Prinzip nur der Begriff für, ich sag mal, der komplizierte Begriff für einen dezentralen Kredit, den du aufnehmen kannst über eine Blockchain. Wie das funktioniert, du tust einfach eine gewisse Sicherheit, das sogenannte Kollateral in einem Vault hinterlegen, in Form von beispielsweise irgendwelchen Kryptowährungen oder Stablecoins und so weiter. Also es kann DeFi sein, Bitcoin, Ether, irgendwelche Stablecoins und so weiter, die du als Sicherheit in so ein Vault hinterlegst. Und wenn du das tust, kannst du maximal 2/3 von dem Wert, den du als Sicherheit hinterlegt hast, kannst du dann als Kredit aufnehmen in Form von beispielsweise DUSD. Und wenn du das entsprechend machst, sind diese DUSD natürlich auch zu 100% gedeckt, beziehungsweise zu mehr als 100% gedeckt, weil die ja mindestens die 1,5-fache Menge als Sicherheit tatsächlich hinterlegen muss. In der Praxis sind sogar eher, ich würde mal sagen, fast die zweifache Zahl, in dem, was du dann tatsächlich als Kredit aufnimmst, weil du natürlich als Vaultbesitzer nicht sofort liquidiert werden willst. Und deshalb tun die meisten Leute deutlich mehr hinterlegen, als das, was sie dir tatsächlich als Kredit aufnehmen. Das ist die eine Art und Weise, wie du beispielsweise gedeckte DUSD erzeugen kannst. Was daran besonders ist im Vergleich zu einem, ich sag mal, zentralisierten Stablecoin ist, dass du auch wirklich selbst Stablecoins erstellen kannst. Was du jetzt beispielsweise bei einem USDC oder USDT selber gar nicht machen kannst. Denn der zweite Weg, DUSD zu erzeugen, und zwar dieses Mal ungedeckte DUSD, ist über die sogenannten Future Swaps mit den ganzen D-Tokens. Und zwar hast du bei der DeFi-Chain einmal pro Woche die Möglichkeit, dass du ein beliebiges D-Token für einen Preis von 95% des Orakelpreises verkaufen kannst. Was beispielsweise dann Sinn macht, wenn du jetzt beispielsweise das D-Token Tesla hältst, das momentan auf der DEX getradet wird für nur 90% von seinem eigentlichen Orakelpreis, dann könntest du das über die Future Swaps für 95% verkaufen. Und wenn du das entsprechend tust, dann werden die D-Tokens zu 100% geburnt, aber dafür DUSD aus dem Nichts erzeugt. Das heißt, ungedeckte DUSD kommen dann ins System. Das heißt, allein um die ganzen D-Tokens im Zeitverlauf preislich konstant zu halten, müssen ungedeckte DUSD bei dem System, wie wir es aufgebaut haben, erzeugt werden. Und das ist deshalb erst nur so wichtig zu verstehen, weil in dem Moment, wo man ungedeckte Tokens erzeugt und jetzt nicht irgendwie drauf aus ist, ein System zu haben, wo überhaupt gar nichts mehr gedeckt ist, heißt es auf der anderen Seite, dass man dann wiederum irgendwelche Burn-Mechanismen braucht, um diese ungedeckten D-Tokens wieder abzubauen. Und Burn-Mechanismen heißt bei einer Blockchain in aller Regel, dass irgendwo bei der Benutzung irgendwelche Gebühren anfallen müssen, dass diese Gebühren dann schließlich von der Blockchain genommen werden können, um dann tatsächlich geburnt zu werden, um diese ungedeckten Tokens wieder rauszubekommen aus dem System. So, das sind Stand heute die zwei einzigen Möglichkeiten, wie man DUSD erzeugen kann. Es gibt allerdings noch eine dritte Variante, die wird allerdings erst dann wieder aktiviert, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, dass wir beim DUSD ein Verhältnis haben von 50-50. Und zwar 50% gedeckte DUSD und 50% ungedeckte DUSD. Es stand heute, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir noch ein Verhältnis von so ungefähr 94% aller DUSD, die ungedeckt sind, und ungefähr 6% aller DUSD, die gedeckt sind. Wenn das irgendwann mal bei 50-50 ist, dann wird die dritte Variante wieder aktiviert. Und das ist im Prinzip eine Variante, die es so, ich sag mal, in abgewandelter Form schon in der Vergangenheit gegeben hat. Und zwar über den sogenannten DFI-Burn. Und zwar läuft die Variante so, dass du alle 8 Stunden einen offenen DUSD-Kredit mit DFI tilgen kannst. Allerdings nicht zum preislichen Verhältnis von 1:1, sondern zum Orakelpreis plus zuzüglich 5%. Und das heißt wiederum in Zahlen ausgedrückt, immer dann, wenn der DUSD bei einem Preis steht von über einem $1.05, ermöglicht das im Prinzip alle 8 Stunden eine Arbitrage-Möglichkeit, sodass man beispielsweise als Vaultbesitzer DUSD als Kredit aufnehmen kann, die in DFI tauscht, damit DFI seinen eigenen Kredit wieder zurückzahlt und damit einen leichten Arbitrage-Gewinn machen kann. Und das verhindert im Prinzip, dass der DUSD irgendwie preislich, was sich bei einem $1,50 oder ähnliches steht, sondern dass der preislich immer wieder nach unten ausgeglichen werden kann, sodass er mehr oder weniger stabil ist. Heißt aber auch gleichzeitig, dass wenn dort die Grenze bei einem $1,05 ist, dass der DUSD per Design nie so stabil sein wird wie beispielsweise der USDC oder Tether oder ähnliches, weil er einfach viel mehr, ich sag mal, Schwankungsbreite hat, als es beispielsweise diese klassischen zentralisierten Stablecoins. Okay, dann lass uns jetzt mal die zwei verschiedenen Szenarien anschauen. Was passiert, wenn der DUSD-Preis beispielsweise zu hoch ist? Und was passiert, wenn der DUSD-Preis beispielsweise zu niedrig ist? Lass uns erstmal mit erstem starten, wenn der DUSD-Preis zu hoch ist. Stand heute gibt es da, ich sag mal, keinen wirklichen Mechanismus, um den Preis, also jetzt rein von den Mechanismen her, um den Preis wieder nach unten zu bekommen. Es ist allerdings de facto so, dass derzeit ziemlich viele DFI-Investoren im DUSD drin sind und eigentlich schon reinvestieren wollen in Krypto, aber dass derzeit diese hohe Gebühr gibt von ungefähr 30% in dem Moment, wo du von DUSD rausgehst, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, bleiben relativ viele Leute derzeit im DUSD mit drin. Sollte jetzt allerdings rein faktisch der DUSD ansteigen auf den Preis von $1,43, dann wäre es, ich sag mal, dann wäre es kostenfrei möglich, dass du aus dem DUSD raus kannst in DFI beispielsweise, weil $1,43 mal 0,7, also minus diese 30% Fee, die dann anfällt, entspricht genau einem Dollar. Von daher gehe ich persönlich nicht davon aus, dass jetzt irgendwie der DUSD im Zeitverlauf jetzt irgendwie krass stark ansteigen wird, sondern ich persönlich glaube eher, dass in dem Moment, wo das DUSD jetzt irgendwann mal bei einem $5 steht oder $10 steht oder ähnliches, dass sich dann ganz viele Leute da schon überlegen, ob sie nicht vielleicht früher schon rausgehen aus dem DUSD und dann in DFI oder irgendwelche anderen Kryptowährungen wechseln. Aber wie gesagt, sobald wir eine Ratio erreicht haben von 50% ungedeckte DUSD und 50% gedeckte DUSD, ab diesem Zeitpunkt werden wieder die Future Swaps aktiviert mit dem DFI-Burn. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wenn der DUSD bei über einem $5 steht, hast du die Arbitrage-Möglichkeit alle 8 Stunden, dass du den Preis wieder nach unten bringen kannst. Jetzt früher war das Ganze, ich würde mal sagen, eher hart gedeckelt, weil früher war die Grenze nicht bei einem $5, sondern bei einem $1. Und da konntest du diesen Arbitrage oder diesen Arbitrage-Weg im Prinzip jederzeit machen. Das wurde jetzt allerdings gewechselt, sodass es jetzt eher, ich sag mal, soft gedeckelt ist. Das heißt, es könnte auch sein, dass wenn es tatsächlich irgendwann mal in der Zukunft aktiviert wird, dass trotzdem der DUSD kurzfristig mal bei einem $10 steht oder ähnliches, weil du ja, wie gesagt, diesen Arbitrage-Deal nur alle 8 Stunden machen kannst. Wenn jetzt beispielsweise ein größerer Wahn mal DUSD einkauft und so weiter, kann es durchaus sein, dass der Preis kurzfristig einfach deutlich höher steht und erst im Video über die ganzen Arbitrage-Deals runtergebracht wird. Und natürlich gibt es auch noch den ökonomischen Anreiz, dass wenn der DUSD jetzt beispielsweise preislich, als sich bei einem $30 steht oder ähnliches, dass man tatsächlich dann die DUSD benutzt, um damit günstig irgendwelche Kryptowährungen oder ähnliches einzukaufen. Genau den gleichen ökonomischen Anreiz haben wir im Prinzip auch in die umgekehrte Richtung, in dem Moment, wo der DUSD beispielsweise preislich zu niedrig steht. Lass uns das Szenario mal gemeinsam anschauen. Und auch da würde ich sagen, haben wir von der Wirkung her oder von den Wirkmechanismen her zwei verschiedene Arten. Einmal ökonomische Anreize und dann zum anderen auch Burn-Mechanismen. Jetzt der ökonomische Anreiz ist der, dass wenn der Preis zu niedrig steht, jetzt beispielsweise wenn der DUSD bei 80 Cent steht, dass dann natürlich alle Wortbesitzer mit einem offenen Kredit in DUSD einen ökonomischen Anreiz haben, jetzt schon ihren Kredit zu schließen und damit im Prinzip DUSD raus aus dem System zu nehmen. Heißt auch gleichzeitig, dass die Anzahl der gedeckten DUSD in dem Fall natürlich abnimmt. So, dann kommen wir jetzt zu den Burn-Mechanismen. Und da gibt es meiner Meinung nach derzeit, ich meine, 6 verschiedene. Ich hoffe, ihr habt da nichts Wichtiges vergessen. Falls doch, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, weil das durchaus mittlerweile einfach ein bisschen, ich sag mal, komplexer ist. Aber ich meine, dass ich mit diesen 6 die, ich sag mal, die Größen mit drin habe. Und zwar habe ich die mal so geordnet im Sinne von größte Wirkkraft bis hin zu kleinste Wirkkraft. Das heißt, wir starten mal mit dem, was wahrscheinlich derzeit die allermeisten DFI-Investoren relativ stark spüren. Und zwar diese dynamische DEX-Fee, die derzeit anfällt im Pool mit DUSD und DeFi, im Pool mit DUSD und USDC und im Pool mit DUSD und USDT. Aber im Prinzip immer dann, wenn du von dem D-Token-System raus möchtest in das System mit den ganzen Krypto-Tokens, immer dann fällt einseitig so eine dynamische DEX-Fee an, die derzeit bei so ungefähr 30% steht. Das heißt, du kommst relativ günstig rein ins System. Das heißt, beispielsweise, wenn du vom Stablecoin USDC Tesla kaufen möchtest, bekommst du das relativ günstig. Wenn du jetzt allerdings wieder Tesla verkaufen möchtest in USDC, da wird eine relativ hohe Gebühr fällig. Das heißt, du kommst günstig rein, allerdings teurer raus. Und diese dynamische DEX-Fee hat im Prinzip zwei verschiedene Wirkungen. Einerseits wird sie geburnt, das heißt, das sagt dafür, dass diese DUSD, Großteil der ungedeckten DUSD, wieder rausgeht aus dem System. Und natürlich auch andererseits ist ein großer ökonomischer Anreiz, um die Leute tatsächlich in diesem D-Token-System zu halten. Und genau aus dem Grund sprechen ja auch viele von diesem DFI-Gefängnis, weil ja, du kommst da günstig rein, allerdings relativ teuer wieder raus, wo ja, wo einfach der ökonomische Anreiz so stark ist, dass sich viele jetzt da einfach gefangen fühlen, weil sie einfach nicht diese entsprechende Fee zahlen wollen. Ganz klar. Jetzt zur guten Nachricht, diese Fee, die derzeit so bei ungefähr 30% steht, die wird nicht immer bei 30% stehen, sondern die ist davon abhängig, wie hoch das Verhältnis der ungedeckten DUSD zu gedeckten DUSD ist. Und da kannst du dir als grobe Faustregel merken, je näher wir bei einem Verhältnis sind von 50-50, also 50% der DUSD gedeckt, 50% ungedeckt, desto geringer wird auch diese Fee sein. Wenn jetzt allerdings derzeit die Situation ist, wie, ja, wie sie heute ist, dass wir 94% aller DUSD ungedeckt haben und nur 6% entsprechend gedeckt, dann haben wir eine riesen Lücke hier zwischen gedeckt und ungedeckt, ja, dass diese Fee entsprechend deutlich höher ist. Die wird allerdings im Zeitverlauf exponentiell geringer, das heißt am Anfang relativ schnell, zum Schluss dann relativ langsam. Aber ja, diese Fee sollte im Zeitverlauf, sofern die Updates alle genauso funktionieren, wie sie vorgesehen sind, sollte die im Zeitverlauf immer und immer geringer werden. Und das heißt auch gleichzeitig, dass diese dynamische DEX-Fee gar nicht zwingend davon abhängig ist, wie hoch der DUSD-Preis ist. Das heißt, rein in der Theorie könnte auch der DUSD beispielsweise bei 80 Cent stehen und trotzdem diese dynamische DEX-Fee bei 0% sein, weil beispielsweise in diesem theoretischen Beispiel trotzdem noch 50% aller DUSD gedeckt sind und 50% aller DUSD ungedeckt sind. Was jetzt in der Praxis meiner Meinung nach wahrscheinlich eher weniger realistisch ist, weil in dem Moment, wo wir tatsächlich einen DUSD-Preis haben bei 80 Cent, haben ja die ganzen Vaultbesitzer diesen ökonomischen Anreiz, dass sie ihren Vault oder beziehungsweise den offenen Kredit in DUSD schließen. Und wenn sie das tun, geht ja auch das Verhältnis der gedeckten DUSD nach unten, wodurch dann die dynamische DEX-Fee entsprechend wieder nach oben geht. Also so ist wahrscheinlich in der Praxis mehr die, ich sag mal, die gängigere Auswirkung, sagen wir so. Dann den zweitstärksten Burn-Mechanismus, den wir haben, und der wird erst mit einem Update kommen, irgendwann mal im August, ist das, dass wir irgendwann mal noch dynamische Vaultzinsen haben bei dem DUSD-Kredit. Und da kannst du als grobe Faustregel merken, je tiefer der Preis ist vom DUSD, desto höher werden die Zinsen, die du tatsächlich auf einen offenen DUSD-Kredit zahlen musst. Und das heißt wiederum, dass wenn jetzt beispielsweise der DUSD bei 70 Cent stehen sollte, dass dann die Zinsen auf einen offenen DUSD-Kredit so abartig hoch sind, dass die ganzen Vaultbesitzer einen ziemlich starken ökonomischen Anreiz haben, um ihren offenen DUSD-Kredit tatsächlich wieder zu tilgen. Und dadurch geht natürlich dann auch wiederum folglich die Anzahl der gedeckten DUSD nach unten, wodurch dann wieder die dynamische DEX-Fee entsprechend nach oben geht. Also so haben wir im Prinzip den zweiten Burn-Mechanismus, weil diese ganzen Zinsen, die dann entsprechend anfallen, die werden dann auch entsprechend wieder geburnt. Dann der meiner Meinung nach drittstärkste Burn-Mechanismus, den wir bei DUSD haben, ist wiederum der mit den ganzen Future-Swaps bei den ganzen D-Tokens. Und zwar gibt es bei der DeFi-Chain nicht nur die Möglichkeit, dass du einmal pro Woche ein beliebiges D-Token für einen Orakelpreis von 95% verkaufst, sondern auch die Möglichkeit, dass du ein beliebiges D-Token für einen Preis von 105% des Orakelpreises kaufst. Und wenn du das entsprechend tust, dann werden 105% von diesen DUSD, die du tatsächlich aufwendest, werden komplett geburnt. Und durch diese Mechanik mit diesen zwei verschiedenen Future Swaps sollten meiner Meinung nach auch im Zeitverlauf deutlich mehr DUSD geburnt werden, als es tatsächlich als ungedeckte DUSD ins System reinkommen. Weil die Mechanik ist ja im Prinzip die, dass wenn du tatsächlich deine D-Tokens für einen Preis von 95% verkaufst, dass dann im Prinzip 95% von diesen DUSD als ungedeckte Tokens ins System reinkommen. Und wenn du das allerdings umgekehrt machst mit den 105%, dass du das entsprechend kaufst, dann werden ja 105% deiner DUSD wieder geburnt. Und das sollte wahrscheinlich im Zeitverlauf dazu führen, dass einfach deutlich mehr DUSD aus dem System rausgehen, als jetzt ins System reinkommen. Heißt allerdings auch gleichzeitig, dass über diese Mechanik natürlich ungedeckte D-Tokens erzeugt werden, aber das ist, glaube ich, mehr ein Thema für ein separates Video, sagen wir so. Dann der meiner Meinung nach viertstärkste Burn-Mechanismus ist der, dass im Prinzip in jedem DUSD-Pool noch eine zusätzliche Burn-Fee mit drin ist, in dem Moment, wo du swaps. Das heißt, beispielsweise in dem Moment, wo du von einem D-Tesla, also einem Tesla-Token in DUSD swaps, da wird eine Gebühr fällig von 0,4%. Und diese 0,4% setzen sich zusammen aus einerseits 0,2%, die als Kommission an die ganzen Liquidity-Miner in diesem Pool gehen. Und die restlichen 0,2% teilt sich auf in 0,1% werden in DUSD geburnt und die restlichen 0,1%, die werden in D-Tokens entsprechend geburnt. Das heißt, in jedem einzelnen Pool mit dem DUSD, da wird entsprechend noch zusätzlich diese 0,1% an Burn-Fee fällig, die dann entsprechend ebenfalls geburnt wird und dafür sorgt, dass DUSD rausgehen aus dem System. Dann der fünfte Burn-Mechanismus, das sind die ganzen Vaultzinsen, weil in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst, musst du auch übers Jahr einen gewissen Zinssatz zahlen. Und dieser Zinssatz wurde früher geswappt in DFI und dann geburnt. Mittlerweile wird der geswappt in DUSD und dann geburnt, sodass auch wieder dadurch DUSD rausgehen aus dem System. Und dann noch zum sechsten und meiner Meinung nach letzten Burn-Mechanismus, sofern ich keinen vergessen habe, das ist diese Liquidation Penalty. Das heißt, in dem Moment, wo im Prinzip ein Vault liquidiert wird, fällt dann noch zusätzlich diese Liquidation Penalty von 5% an. Die wurde früher in DFI geswappt und dann geburnt. Mittlerweile wird die in DUSD geswappt und dann geburnt, sodass wiederum DUSD rausgehen aus dem System. Jetzt ist der DUSD durch diese ganzen Mechanismen bei, ich sag mal, massiven Marktschwankungen oder irgendwelchen bewussten Angriffen wirklich zu 100% stabil. Ich würde mal sagen, die einzig wahre Antwort, die ich darauf geben kann, ich weiß es nicht und wahrscheinlich weiß es auch kein anderer. Ich glaube, sowas wird sich wahrscheinlich erst in der Zeit zeigen, weil selbst wenn man da jetzt wirklich diese, ich sag mal, sophisticated Software und so weiter das Ganze hat und sowas mal durchkalkuliert bzw. durchsimuliert, es ist trotzdem extrem schwer, da alle verschiedenen Marktdynamiken zu berücksichtigen und so weiter. Also nicht nur, dass unser System, so wie wir es derzeit haben, schon relativ komplex ist, sondern weil du noch zusätzlich einfach so ja, überlegen muss, wie die Leute dann tatsächlich in so einer Situation ticken und das noch zusätzlich, also auf deinen eigenen Annahmen beruht. Von daher ist es unglaublich schwierig, sowas tatsächlich im Voraus irgendwie mal gesagt zu haben, ohne dass man es dann tatsächlich in der Praxis mal sieht. Jetzt vielleicht noch ein Punkt, wo ich persönlich so ein Stück weit meine Meinung geändert habe. Und zwar habe ich in einem von meinen letzten Videos erwähnt, dass diese ganzen Änderungen beim DSD tendenziell für den DFI-Preis eher bearish sind. Und also das würde ich auch nach wie vor so bestätigen, wenn man jetzt tatsächlich die Dynamiken von heute vergleicht mit den Dynamiken von vor 3 Monaten oder so. Also definitiv jedes Update, was da beim DUSD kam, kann man jedes sagen. Ich glaube sogar ziemlich jedes Update war eigentlich relativ bearish für den DFI-Preis. Wenn man das jetzt allerdings mal, ich sag mal, aus einer weiteren Perspektive betrachtet, und das ist der Punkt, wo ich so ein Stück weit meine Meinung dazu geändert habe, ist, würde ich sagen, dass die ganzen Updates beim DUSD wahrscheinlich eher neutral sind auf den DFI-Preis. Weil wenn wir jetzt mal beispielsweise ein Jahr zurückfliegen, also vor genau einem Jahr, da gab es noch diesen ganzen DFI-Burn und so weiter. Nicht wirklich. Also von daher, damals hat sich ja der DFI-Preis auch einigermaßen gut entwickelt. Also jetzt vielleicht nicht so, wie die allermeisten Leute das gehofft haben, dass DFI nochmal irgendwie 10x im Vergleich zu Bitcoin macht oder ähnliches. Aber der DFI-Preis hat sich gut entwickelt, sagen wir so. Und erst dann Anfang diesen Jahres haben wir im Prinzip begonnen, dass wir versucht haben, so viele Use Cases und Burn-Mechanismen wie möglich auf DFI einzubauen und den DFI-Preis zu pushen, zu pushen, zu pushen und so weiter. Und das hat ja auch richtig gut funktioniert, wie wir dann Anfang des Jahres gesehen haben, dass DFI ja, Bitcoin einfach mal fast doppelt so stark outperformed hat, also unglaubliche Performance hingelegt hat. Nur dass wir dann eben das Problem hatten mit dieser, ja, Riesenmenge an ungedeckten DUSD. Und dann haben wir Folgendes gemacht, dass wir diese ganzen Use Cases, die wir, ich sag mal, künstlich auf den DFI draufgepackt haben, dass wir die jetzt wieder umgelegt haben auf den DUSD, um den eben zu stabilisieren. Das heißt, ja, für den DFI-Preis ist es tendenziell eher bearish, aber wenn man das jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr sieht, würde ich sagen, hat sich eigentlich nicht so viel an der DFI-Dynamik und so weiter geändert. Also von daher würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eher preisneutral, sagen wir so. Aber ja, was glaube ich jedem DFI-Investor einfach bewusst sein sollte, ist, dass erstens der DUSD rein vom Preis her einfach nicht so stabil sein wird, zumindest Stand heute, so wie das Design heute ist, wie jetzt beispielsweise irgendein anderer, ich sag mal, standardmäßiger Stablecoin. Ich kenne zumindest keinen anderen Stablecoin, der so eine hohe Schwankungsbreite erlaubt, wie jetzt beispielsweise den DUSD. Das heißt, auf das solltest du dich auf jeden Fall einstellen, dass du da nicht irgendwie blöd überrascht wirst, sagen wir so. Und auch zweitens, dass einfach das gesamte System, ich sag mal, die gesamte Dex und auch die ganzen Vaults und so weiter, dass die wahrscheinlich rein von den Gebühren her nicht mit irgendwelchen anderen DeFi-Protokollen mithalten können. Weil bei einem System, was einfach so viele Burn-Mechanismen mit drin hat, um tatsächlich stabil zu bleiben, heißt es natürlich auch gleichzeitig, in dem Moment, wo du was burnst, musst du erstmal irgendwie was von jemand anders wegnehmen, damit du das tatsächlich entsprechend burnen kannst. Das heißt, da wird es einfach so sein, dass die DeFi-Chain von den Gebühren her wahrscheinlich jetzt nicht ganz vorne mitspielen kann. Aber da bin ich mir auch persönlich nicht ganz sicher, ob das jetzt so wichtig ist für die ganzen Use Cases von der DeFi-Chain. Weil beispielsweise, was zumindest meiner Meinung nach die DeFi-Chain im Vergleich zu vielen anderen DeFi-Protokollen ausmacht, ist, dass du einfach alles in einem Ökosystem hast. Dass du den DEX in einem Ökosystem hast, du hast die ganzen Krypto-Tokens in einem Ökosystem, du hast die ganzen D-Tokens, für die es derzeit meines Wissens nach keine Alternative gibt. Du hast die Vaults, wo du entsprechend hebeln kannst und so weiter. Und hast es alles unter einem Hut. Das ist meiner Meinung nach das, was so unglaublich reizvoll im DeFi-Chain-Ökosystem ist, im Vergleich zu diesen ganzen Alternativen, die es zu gewissen Teilaspekten gibt. Wie jetzt beispielsweise eine DEX, okay, da können wir zu Uniswap gehen, die da ein Vielfaches günstiger ist. Jetzt bei Vaults, okay, da könnte man zu MakerDAO gehen, was da auch wiederum ein Vielfaches günstiger ist. Aber DeFi-Chain ist halt wirklich so dieses Verbinden von allen möglichen Sachen in einem Ökosystem. Und das ist meiner Meinung nach der größte Reiz an der DeFi-Chain. Falls du zu denjenigen gehörst, die gut durch Visuelles lernen, dann könnte das Kryptomagazin von Bitcoin Echo für dich relevant sein. Das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin im deutschsprachigen Raum und kommt auch jeden Monat sowohl in Print als auch digital raus. Und mit rund 70 Seiten hältst du da immer die aktuellen News, Analysen und so weiter. Durch meinen Rabattcode Kevin-Bonus bekommst du da noch zusätzlichen Rabatt von satten 25% und damit kostet dann das digitale Jahresabo nur noch 41,99 Euro. Falls sich das für dich interessant anhört und du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoe.com/4. Also nochmal kevinsoe.com/4. Bisher habe ich von meiner Audience immer nur das Feedback bekommen, dass das richtig cool gemacht ist. Von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.